Es gibt keinen typischen Freier. Ich habe wirklich von Handwerkern, ich habe auch von Leuten, die wirklich auf der Straße leben, die sich wirklich auch mal das Geld zusammensparen, weil auch die haben Bedürfnisse. Sicher. Wir haben alle irgendwelche Bedürfnisse, was körperliche Nähe angeht. Es gibt den Manager, es gibt den Musiker, es gibt den ganz normalen Familienvater, der zu Hause eventuell irgendwas nicht bekommt, was er bei einer Hure bekommt. Es gibt aber auch denjenigen, der gar keinen Sex mit der Hure haben möchte. Der kommt einmal im Monat, und das hatte ich bei mir im Bordell, der kommt einmal im Monat, lässt sich komplett nackt ausziehen, bekommt ein Hundehalsband um den Hals und wird einmal nackt durch die Bar geführt als Hund und darf dann irgendwo in der Ecke Pipi machen. Auch so etwas gibt es. Es gibt nicht das Typische. Das ist auch der Grund, warum ich so gern auf St. Pauli lebe. St. Pauli ist für mich einer der tolerantesten und buntesten Stadtteile von Hamburg, wenn nicht sogar von ganz Deutschland. Du kannst auf St. Pauli, wenn ich jetzt dort mit einem Latexkostüm rumlaufen würde, mach dir keine Hoffnung, ich mach das nicht. Nein, wenn ich da mit so einem Latexkostüm mit Pferdemaske rumlaufen würde, die würden mich nicht anders wahrnehmen, als wenn ich da so rumlaufe wie jetzt. Es ist zum Glück völlig normal. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem Anfeindungen gibt.
Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken, Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Olli Zeri-Jatke. Ein Mann, der gefühlt alles schon gesehen und miterlebt hat. Und ob das beneidenswert ist, das dürft ihr am Ende unseres Gesprächs selbst erfahren. Denn Olli hat einen Großteil seines Lebens auf dem Kiez verbracht. Mit 15 Jahren das erste Mal und gestern wahrscheinlich das letzte Mal.
Richtig.
Und seitdem jegliche Station mitgemacht. Denn als Kunde, als Arbeitnehmer und auch als Arbeitgeber. Und jetzt bist du Herbergsvater. Also sämtliche Karrierestufen auf dem Kiez hast du erklommen.
Ja.
Und bist du jetzt angekommen, Olli?
Tatsächlich bin ich jetzt da, wo ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ich da überhaupt bin tatsächlich, aber ich bin in einer Zeit angekommen, jetzt mit meinen knapp Mitte 50 Jahren tatsächlich, wo ich sage, ja, ich habe eine tolle Aufgabe, ich habe tolle Menschen um mich herum, ich habe viele Menschen, die mich unterstützen, die mich in meinem Projekt wirklich toll unterstützen. Ja, ich habe vieles gemacht, einiges hätte ich mir sparen können.
Du, im Nachhinein ist man immer schlauer, du kannst zumindest behaupten, ich habe es getan. Und was wäre, wenn? Das brauchst du nicht denken, weil du hast es gemacht.
Richtig.
Und ich in einem anderen Podcast sagtest du schon mal, deine große Schwäche ist es, dass du erst immer Ja sagst.
Ja.
Und das hat dich sicherlich auch in einige mehr oder weniger schöne Erlebnisse gestürzt, aber du hast es gemacht.
Definitiv. Und das war auch gut so, weil wir würden heute nicht hier sitzen, wenn ich zu allem Nein gesagt hätte.
Richtig.
Dann hätte ich zu dir auch Nein gesagt.
Damit haben wir angefangen. Wir wollen in diesem Podcast einmal über Ollis Regenbogenhaus Stiftung sprechen und über dein turbulentes Leben.
Ja.
Auf dem Kiez, am Kiez, um den Kiez herum, aber auch über deine Zeit in Nordfriesland.
Genau, das war ein ganz, ganz großer Teil tatsächlich in meinem Leben. Ich habe mittlerweile 3 erwachsene Töchter, ich bin einmal Opa, ich habe tatsächlich ein ganz normales Familienleben hier in Nordfriesland, in Schwabstedt oder im Westerkog verbracht und das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Deswegen haben wir uns auch hier getroffen. Wir stehen vor dem Hotel zur Träne bei Hans auf dem Parkplatz. Wir wollen hier gleich Mittag essen.
Unbedingt.
Und du bist netterweise zu mir hier hochgekommen, auch in deine alte Heimat. Was hast du denn heute, was hast du gestern schon erlebt hier? Und wie oft bist du noch hier?
Ich bin leider zu selten da. Habe jetzt gerade im Plakat gelesen, dass am 29. hier Bauernmarkt ist in Schwabstedt. Den Bauernmarkt, den habe ich immer geliebt. Der war immer toll.
Gibt's immer noch?
Den gibt's immer noch. Wir hätten uns eigentlich nächste Woche treffen müssen. Auf dem Sonntag wäre, glaube ich, schöner gewesen. Nein, ich bin selten hier, leider. Meine Ex-Frau wohnt hier noch. Die wohnt noch in Nordfriesland. Mit der habe ich mich gestern Abend auch noch mal kurz getroffen. Haben noch ein bisschen was bei Hans denn hier zu Abend gegessen.
Deswegen war er so freundlich heute, Hans. Ja, hast du auch übernachtet, ne?
Nein, ich habe übernachtet, ja.
Ja, guck mal.
Ja. Ich mag das nicht irgendwie so auf kurz oder knapp irgendwie dann vielleicht noch durch Regen fahren. Ich bin ja mit dem Moped hier. Und ja, bin ich gestern schon angekommen.
Genau, du bist mit dem Moped hier und ich fragte dich, Mensch, Olli, kannst du mich nach dem Podcast bitte mit Richtung Hamburg nehmen? Da sagst du, nee, ich habe gar kein Auto.
Nee.
Auch ungewöhnlich für einen Mit-50er-Kerl.
Das stimmt. Ja. Manchmal vermisse ich das auch. Mhm. Ich hatte auch ein schönes Auto. Ich hatte ja Autos früher. Ich muss sagen, ich hatte ja früher tolle Autos.
Ja, du hattest ja auch viel Geld.
Ja, ein bisschen Geld, ja. Ich weiß nicht, ob jemand vom Finanzamt zuhört.
Das sollten wir einfach mal ausklammern in diesem Gespräch.
Genau.
Ja. Alles verjährt.
Genau. Nein, ich habe tatsächlich kein Auto, hatte aber logisch auch schöne Autos. Auch während meiner Zeit mit der Solarfirma, die ich hier im Norden eben auch hatte, da gab es natürlich Firmenautos, die auch nicht so kacke waren.
Nein, und das, so wie ich dich jetzt einschätze, auch optisch, ne? Du legst ja schon Wert auf darf man das als Schmuck bezeichnen?
Ja, ja, das ist Schmuck, ja.
Schmuck, ne?
Ja,
eine geile Sonnenbrille, eine Harley vor der Tür, gepflegter Bart, gepflegte Frisur.
Ja, durch den Wind wahrscheinlich nicht ganz so gepflegt. Ich sehe wahrscheinlich aus wie so zerzauseltes Eichhörnchen.
Du, ja. Ist nicht 4K, das ist alles in Ordnung. Gut. Nein, aber das kann ich mir denn durchaus vorstellen. Ja. Wir wollen das Gespräch aber beginnen mit dem Regenbogenhaus.
Das finde ich toll.
Ne, das ist ein Podcast für Menschen aus dem Norden Schleswig-Holsteins hauptsächlich. Und ich fürchte, oder ich denke einfach, ich gehöre auch zu denen, die vom Regenbogenhaus noch nicht viel gehört haben.
Wahrscheinlich niemand.
Nein.
Wahrscheinlich.
Erzähl doch mal, was ist dieses Regenbogenhaus und was machst du da und warum?
Ja, tatsächlich habe ich vor über anderthalb Jahren jetzt schon her, habe ich ein Haus direkt auf der Reeperbahn übernommen, über der Boutique Bizarre. Also Boutique Bizarre, das ist Europas größtes Sexkaufhaus.
Das kennt man auch, wenn man da langläuft, weil das ist wirklich bizarr, was da in den Schaufenstern schon
ist. Genau. Und direkt
darüber.
Direkt darüber ist die Regenbogenfassade. Deswegen heißt mein Projekt auch Regenbogenhaus, weil die Fassade nimmt jeder wahr.
Ja.
Niemand weiß aber, was dahinter ist. Hinter dieser Fassade leben bis zu 57 Leute. Und ich habe es von meiner Vorgängerin übernommen. Petra Knecht hat das 20 Jahre lang gemacht. Wir sind einfach nur im Rentenalter und wie es immer so ist. Wenn jemand ein Projekt abgibt, dann kommen natürlich die ganzen Investoren. Das kann man sich vorstellen, 57 Zimmer direkt auf der Reeperbahn. Wenn ich da ein Hotel draus mache, habe ich richtig Spaß. Also finanziell habe ich damit richtig Spaß. Werden aber wieder 57 Leute auf der Straße. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache das genauso wie du. Ich werde niemanden rauswerfen, ich gebe mir eine kleine Eingewöhnungszeit. Weil ich habe noch nie was mit Obdachlosen, Wohnungslosen zu tun gehabt. War noch nie mein Job. Und jetzt habe ich da 57 Leute nachher wieder wohnen, wenn die dritte Etage saniert ist.
Bist du denn Unternehmer oder Sozialarbeiter?
Unternehmer, tatsächlich.
Also das ist dein Risiko auch, das du trägst?
Ganz, ganz klar. Ich habe das Haus nicht gekauft, ich habe es gepachtet. Das heißt, ich muss auch jeden Monat meine Strom-, Gas-, Wasserrechnung und auch die Pacht bezahlen. Das Ganze ist klar ein Sozialprojekt. Am Ende des Tages muss aber damit Geld verdient werden, weil am Ende des Jahres auch wieder das Finanzamt vor der Tür steht. Weil es ist eine Zimmervermietung, nichts anderes.
Ich denke aber, dass diese Zimmervermietung nicht so viel Kohle einspeist wie ein Hotel beispielsweise.
Nein, natürlich nicht.
Ne? Und das sind ja auch Menschen, du sagtest ja schon, die normalerweise sonst auf der Straße leben würden. Die haben ja nichts.
Genau. Ich muss tatsächlich sagen, wenn man sagt, es ist ein ganz normales Geschäft, bei mir kostet eine Monatsmiete, geht los ab 370 Euro. Warm, mit WLAN, mit Wasser, mit Strom, mit Gas, mit allem drum und dran. Davon wird man nicht reich. Also das deckt alle Kosten.
Da bleibt nicht viel übrig. Nur, aber für diese Menschen ist das trotzdem ja eigentlich zu viel, oder?
Ganz klar.
Die haben ja nichts.
Die haben nichts.
Wie zahlen die das?
Meistens übers Amt, muss man sagen. Deswegen ist es auch... Am Monatsende bin ich relativ entspannt, weil ich weiß, bei 90% der Leute kommt das Geld vom Amt. Das ist regelmäßig da, das passt und damit kann ich dann meine Kosten bedienen. Die anderen 10%, da ist es dann manchmal ein bisschen hakelig.
Da ist es ja vielleicht von Vorteil, dass du auch schon früher dafür gesorgt hast, dass Geld reinkommt.
Ja.
Wenn jemand seine Miete nicht zahlt.
Genau.
Aber es ist ja auch für die anderen 10% die Gewissheit da, hey, wenn ich nicht bezahle, warten da schon 100 andere, die auch rein möchten.
Richtig.
Du warst eben schon hier im WOMO, bekamst einen Anruf, der Nächste, der Interesse hatte.
Tatsächlich,
und da sagtest du, sorry, die Warteliste ist einfach zu lang.
Ja.
Also die Nachfrage ist da.
Die Nachfrage ist immens und das ist auch das, was ich nicht gewusst habe. Also bevor ich dieses Projekt übernommen habe, klar, ich sehe auf St. Pauli, ich sehe jeden Tag Wohnungslose, ich sehe Obdachlose, ich sehe Punks, Penner, wie wir sie auch mal bezeichnen mögen. Und ich habe aber nicht geahnt, dass der Bedarf an, ich nenne sie jetzt einfach mal normalen Rentnern und Leuten, die einfach mit ihrem Geld nicht zurechtkommen, dass die sich keine Wohnung mehr leisten können. Das habe ich so in der Form nicht vermutet. Und das ist schon traurig.
Ja, das ist schon, genau, es ist traurig, weil das, was wir alle für selbstverständlich nehmen, ist für diese Menschen alles andere als selbstverständlich.
Genau.
Das ist der größte Luxus.
Das stimmt.
Mehr oder weniger warmes Zimmer zu haben und ein Bett zu haben.
Richtig.
Und die haben da alle ihr eigenes Zimmer?
Jeder hat ein eigenes Zimmer.
Bewirbt man sich da drauf? Wie läuft das?
Ja, meine Telefonnummer steht ganz groß unten.
Die wirklich, kennt jeder auf dem Kiez.
Die kennt tatsächlich jeder, weil die steht in großen Lettern bei mir am Eingang im Regenbogenhaus. Und die Leute rufen an und fragen, wie das ist. Dann kommt, du hast es vorhin einmal mitbekommen, ich habe eine Warteliste. Die Leute sollen vorbeikommen, müssen sich das anschauen. Und dann, wenn jemand stirbt, wird wieder ein Zimmer frei. Das hört sich jetzt so platt an. Aber bei mir werden nur Zimmer frei, wenn sich jemand nicht an die Hausordnung hält. Oder halt jemand stirbt.
Ist das eine sehr strenge Hausordnung oder eine sehr tolerante?
Eigentlich ist sie sehr tolerant, weil es gibt ja immer Auslegungssachen, wo es eben keine Kompromisse gibt. Das ist einmal Alkohol. Darf unbedingt getrunken werden.
Ich wollte gerade sagen, Alkohol, das stelle ich mir als
genau.
Schwierig.
Oh. Alkohol auf St. Pauli gehört dazu.
Ja.
Da bin ich sehr entspannt. Das ist auch so. Was ich nicht genehmigt habe, ist jetzt seit April ist der Hanfanbau in privaten Räumlichkeiten erlaubt. Das habe ich bei mir nicht akzeptiert, weil dann habe ich da eine Riesenplantage auf der Reeperbahn.
Ja.
Und was ich nicht akzeptiere, sind Waffen, Gewalt und Drogen. So,
und wie kannst du das kontrollieren, gerade den Drogenaspekt?
Schwer. Also wir haben keine.
Kannst du differenzieren? Okay, ist der Kerl voll oder ist der drauf?
Genau. Also wir rauchen Cannabis und so. Das ist alles okay.
Das ist keine Droge. Ich merke
das
schon.
Ist sehr,
ich merke, ich spreche mit einem Menschen vom Kiez.
Und genau, genau. Seit dem 1. April tatsächlich kann man es auch nicht mehr so verteufeln.
Richtig.
Also bei mir im Haus darf es konsumiert werden. Es darf nicht angebaut werden.
Ja.
Drogen fangen bei mir wirklich bei Heroin, bei Crack, bei Betäubungsmitteln an. Bei Koks, das ist das, was ich nicht im Haus haben möchte. Weil dadurch entsteht auch ganz schnell ein Markt. Der eine hat etwas, der andere möchte etwas kaufen. Ja. Und das möchte ich bei mir im Haus nicht. Also das werde ich nicht akzeptieren.
Und du bist denn derjenige, der... Bist du der Aufpasser?
Ja. Herbergsvater kann man fast sagen.
Genau, ne?
Also wir machen auch Zimmerbegehungen. Wir machen das auch oft sehr kurzfristig angemeldet, dass wir sagen, so heute Abend 17 Uhr kommen wir alle mal... Wir sehen uns in den Zimmern. Das machen wir.
Und die Menschen sind dann auch für die Sauberkeit, die Hygiene in ihren eigenen Zimmern, sind die verantwortlich?
Ja, das ist ein Thema. Ja, mal mehr, mal weniger. Mal mehr. Es gibt ein, zwei Dreckspatzen, sage ich jetzt einfach mal, um das vorsichtig auszudrücken, wo ich sage, das ist kurz vor Messi-Stadium, wo wir aber auch eben durch diese Rundgänge haben wir den Überblick und sagen, pass mal auf, so geht das nicht. Du kannst mal wieder Betten beziehen, du kannst auch mal wieder Betten waschen und vielleicht überhaupt mal ein Bettlaken draufziehen. So.
Weil die kennen auch eine mögliche, du sagst, entweder sterben sie, sonst verlassen sie die Räumlichkeiten nicht. Trotzdem wissen die ja, okay, wenn ich mir das hier mit Olli verscherze, dann kann es auch ganz schnell wieder anders aussehen.
Definitiv. Ich habe leider schon drei Leute rausschmeißen müssen während meiner Zeit.
Mhm.
So, und das war einmal gewerbliche Nutzung. Klar, das ist St. Pauli, dann kann man eben auch ein Zimmer gewerblich nutzen und sich dort irgendwie prostituieren, was natürlich nicht funktioniert bei mir. Und einer, der die Miete nicht bezahlt hat, der fliegt raus.
Ich meine, du bist direkt über dem größten Sexshop Deutschlands.
Europas.
Ja. Dann liegt es nahe, dass möglicherweise auch so ein Raum dafür genutzt wird.
Klar.
Aber da ist auch eine Grenze.
Geht nicht. Ich habe schon im Bordell gearbeitet und ich habe auch schon vieles andere auf St. Pauli gemacht. Und ich weiß eben, wie auch eine gewerbliche Zimmervermietung abläuft. Würde ich aus diesen 57 Zimmern eine gewerbliche Zimmervermietung machen, dann hätte ich am Jahresende nicht das Problem.
Und das machst du aber aus Überzeugung nicht?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Weil du eine... Warum? Also ich meine, warum nicht? Du bist ein Geschäftsmann. Du bist ein Unternehmer.
Das stimmt.
Du hast viel gesehen und viel mitgemacht.
Ja.
Warum achtest du da nicht auf dich und deine Zukunft, für deine Familie?
Ja.
Sondern für die anderen?
Hast du völlig recht. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich eine Etage irgendwie opfere.
Bin ich
ganz ehrlich, weil am Ende des Monats müssen alle Rechnungen bezahlt werden. Wäre aber den Leuten einfach gegenüber nicht gerecht. Und das, was das Haus wirklich beinhaltet und das, was jetzt seit 20 Jahren dort gewachsen ist, der älteste Bewohner, 81 Jahre alt, wohnt seit 20 Jahren in diesem Wohnprojekt. Da kannst du nicht andere Leute mit reinpacken. Das funktioniert einfach nicht. Das ist eine Gemeinschaft, die so lange gewachsen ist. Da möchte ich jetzt nicht irgendwie so ein Hostel draus machen, dass man sagt, hier kommen jetzt Arbeiterwohnungen rein für irgendwelche Windenergiefirmen oder für Messen, wo ich dann teure Zimmer vermieten könnte. Das brauche ich nicht.
Nein. Was suchst du denn? Welche Art der Unterstützung benötigst du für deine Stiftung? Und was kann man Gutes tun mit dieser Stiftung? weil ja. du suchst ja Kohle.
So, tatsächlich.
Immer. Du brauchst ja. Spenden.
Ja, klar.
Crowdfunding. Wofür? Für den Ausbau des Hauses?
Nein. Tatsächlich, das Haus läuft autark. Das ja. ist, dafür brauche ich eigentlich nicht wirklich Geld. Das funktioniert so, wie es ist. Dadurch, dass ich jetzt diese Warteliste habe und ich diese Nachfrage einfach gesehen habe, wie immens das ist, habe ich gesagt, ich möchte weitere Häuser aufmachen. Und wir haben auf St. Pauli oder generell nicht nur auf St. Pauli, wir haben ganz viel Leerstand. Wir haben viele Wohnhäuser, die einfach nur spekulativ leer stehen und irgendwann abgeschrieben sind. Und da möchte ich eigentlich ran. Auch mit der Politik, auch mit Banken, mit Versicherungen, dass man sagt, pass mal auf, hier ist ein Missstand. Ich brauche Geld, ich möchte weiteren Wohnraum wirklich an die Leute vermieten, die sonst keinen Wohnraum bekommen.
Und du sprichst es an, es herrscht, nicht großflächig, aber es herrscht auch Leerstand auf der Reeperbahn.
Ganz viel.
Vor allem nach Corona ist das gekommen, ne?
Ja, es war vorher tatsächlich auch schon, ja. Direkt neben meinem Haus, das ist so bezeichnend.
Wo lebst du denn?
Direkt Reeperbahn. Ich wohne direkt auf der Reeperbahn. Also wenn ich aus meiner Privatwohnung rausschaue, ich schaue direkt auf die Davidwache. So, das ist kein Geheimnis. Das wurde auch schon mal irgendwie gefilmt. Mein Regenbogenhaus ist direkt gegenüber vom Spielbudenplatz, also auch wirklich Anfang der Reeperbahn. Und direkt nebenan ist das alte Kloschar-Haus. Kloschar, eine uralt eingesessene Kiezkneipe, seit 4 Jahren weg. Das ganze Haus steht leer. 19 Wohneinheiten komplett leer. Und seit 4 Jahren baut da keiner was. Es verfällt.
Und vor diesem Haus übernachten die Obdachlosen.
Genau.
Und das ärgert natürlich einen. Und du bist einer, der das verändern möchte. Und wo ja. sind gerade die, sind das bürokratische Hürden? Oder was ist was hindert dich?
Tatsächlich finanziell. Es geht, wie so oft leider im Leben, nur, es geht immer nur um das Finanzielle. Ich habe mich jetzt auch mit der Diakonie in Berlin getroffen. Die kommen auch nächsten Monat zu mir nach Hamburg, schauen sich mein Projekt an, ob ich mit der Diakonie etwas erreichen könnte. So, auch diese Wege gehe ich.
Vor allem Investoren ist ja wahrscheinlich schwierig, weil die sind ja in erster Linie nicht so drauf wie du, sondern die achten doch im ersten Moment, zumindest im zweiten, auf die Rendite. Und die ist ja natürlich überschaubar, wenn du nur 370 Richtig. Euro die Nacht nehmen kannst.
Genau.
Also schwierig.
Pro Monat, nicht pro Nacht.
Entschuldigung.
Das sind unsere Hotelpreise, die wir im Kopf haben. Aber tatsächlich ist es eine warme Miete im Monat.
Das wäre ein bisschen viel.
Ja. Ja. Wobei, wenn das jetzt publik wird, dann machen wir halt 370 die Nacht. Und dann kommen wir wieder in den gewerblichen Bereich.
Dann geht es ganz schnell.
Ja.
Im gewerblichen Bereich hast du ja auch deine Erfahrungen gesammelt. Und da wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Also du suchst finanzielle Unterstützer, um weitere Häuser für die Menschen zu bauen, die kein Obdach haben.
Genau. Und man darf das immer nicht vergessen. Man denkt ja mal, Obdachlosigkeit ist eine Sache, die einen selbst nicht betreffen kann oder wo man vorgefeit ist. Ich habe bei mir so viele tolle Geschichten, also wirklich tolle Geschichten, wo ich sage, okay, das kann jedem passieren. Zweimal geschieden, dann vielleicht mal zu tief in die Tasse geguckt, dadurch den Job verloren, auf einmal keine Wohnung mehr, Alkoholiker und auf einmal bist du auf der Straße. Und das habe ich nicht nur einmal bei mir im Haus. Und das kann jedem passieren, der vielleicht auch geistig nicht ganz so gefestigt ist.
Wie kurz standst du denn persönlich davor, vielleicht auch auf der Straße zu landen? Wir hörten von deiner Solarfirma. Und ich sagte schon eingangs, damit hast du auch gut Kohle gemacht.
Ja, das stimmt.
Du hast über 40 Vertriebler gehabt.
Ja.
Die Firma war groß.
Mittelstand, sage ich immer. Ja, aber ja.
Immer relativ, immer im Vergleich. Wir sind eine sehr gut laufende oder eine gut laufende Solarfirma gehabt.
Das stimmt.
Und dann passierte was politisch.
Genau.
Sodass du in die Privat- und auch in die gewerbliche Insolvenz geschlittert bist.
Richtig.
Aber was ist da politisch passiert, dass das passieren konnte?
Tatsächlich, diese ganze Energieeinspeisevergütung, EEG heißt das oder hieß es damals, heute gibt es das, glaube ich, in der Form überhaupt nicht mehr. Es wurde ja von Jahr zu Jahr gekürzt. Das heißt, ich war in dieser Boomzeit, bin ich auf einen Zug aufgesprungen, von dem ich keine Ahnung hatte.
Das zieht sich so durch.
Genau wie auch mit dem Haus, da habe ich auch keine Ahnung. So, und da habe ich eine Solarfirma aufgemacht und die war wirklich sehr erfolgreich. Dass ich wirklich bundesweit, europaweit habe ich Solarmodule an Wiederverkäufer, also nur an Händler. Ich habe selbst keine Dächer belegt, ich habe nur Händler beliefert, containerweise mit Solarmodulen. Bis dann diese ganze Förderung irgendwie in den Bach runterging. Und meine Kunden auf einmal gesagt haben, ja, wir brauchen keine Module mehr von dir, wir brauchen keine Solarmodule. So, das ging dann los, dass die ersten Mitarbeiter gehen mussten. Nachher war ich dann nur noch zu zweit in meiner Firma. Und dann habe ich die zumachen müssen.
Wir wollen jetzt auch gar nicht über diese Hintergründe, diese ist auch lange her.
Ja, genau.
Aber aufgrund einer politischen Veränderung ist deine Firma dann auch den Bach hinuntergegangen. Genau. Schiebst du das komplett auf die Politik? Oder
tatsächlich, ja. Ja. Weil meine Firma war wirklich sehr gesund. Man kann das nicht anders sagen. Wir haben einen ganz kleinen Wasserkopf gehabt. Wir haben diese Firma haben wir mit 3 Mann am Laufen gehalten. Und wäre diese Politik damals nicht in diesen Weg gegangen, wir hätten heute diese Diskussion gar nicht mehr, was erneuerbare Energien angeht. Hätte ich die letzten 15 Jahre nur auf dem gleichen Level, also gar nicht mal mit Steigerungen des Umsatzes, wie auch immer, hätte ich 15 Jahre weitergemacht, hätten wir heute diese Diskussion nicht, was erneuerbare Energien angeht.
Weil du sicherlich nicht der Einzige gewesen bist und wärst, sondern da wären noch einige andere auf den Zug aufgesprungen und waren ja auch. Und es sind ja ganz viele im Rahmen dieser Veränderung der politischen Pleite gegangen.
Ganz klar.
Du unter anderem.
Ja, und ich muss tatsächlich sagen, durch diese Insolvenz, privat bin ich da auch so ein bisschen mit reingeschlittert, weil ich habe die falschen Entscheidungen getroffen und dann bin ich eben auch in eine Privatinsolvenz gekommen. So, was machst du? Du hast hier ein tolles Haus, was aber auch noch nicht komplett abbezahlt ist. Du musst natürlich auch wieder Geld verdienen. So. In der Privatinsolvenz wissen wir alle, dass es oft nicht reicht. Und ich bin wieder zurück nach St. Pauli.
Du sagst, du bist zurück auf die Straße, dann lass uns doch mal darüber sprechen, dass du ja schon mit frühen Jahren das erste Mal auf der Straße in St. Pauli warst.
Ja.
Mit 15 warst du das erste Mal als Kunde auf dem Kiez.
Ja, tatsächlich, das ist auch kein Geheimnis. Und
du gehst auch mit um.
Ich muss auch tatsächlich sagen, diese ganze Diskussion, die wir über Prostitution haben, ob das jetzt abgeschafft werden soll, ob wir das wie in Frankreich und auch in Skandinavien machen sollten, ich finde das total daneben tatsächlich, weil ich glaube, Prostitution gab es schon immer, wird es auch schon immer geben, ob es erlaubt ist oder nicht, wie auch immer. Ich war mit 15, mit 16 das erste Mal auf der Reeperbahn und habe mir die Damen mal irgendwie angeguckt oder die haben mich mal angeschaut und mit 16 habe ich den ersten Job in einem Bordell gehabt. Ich war Hausmeister in einem Puff. So, Entschuldigung, das war auch nicht normal.
Garantiert nicht. Nein. Aber für dich wurde es denn irgendwann Normalität?
Ja, zumindest eine kurze Zeit. Und da habe ich ja meine damalige Frau kennengelernt und, mit der ich dann auch die 3 Kinder habe, dann auch hier nach Schwabstedt gezogen bin. Das war eigentlich dann die heile Welt, so mit Hund, Katze, Pony, Maus, alles, was auf so einen Resthof irgendwie raufgehört. Ne?
Also es gibt ja 2 Extreme. Wir haben diesen Olli mit Resthof, mit Pony, mit 3 Mädels, den Familienpapa hier.
Ja.
Und es gibt den Olli, den du ja auch nicht verheimlichst.
Nein.
Den Olli, der alle möglichen Jobs auf dem Kiez innehatte, die man sich vorstellen kann.
Das stimmt.
Da gibt es ja eigentlich nichts, was du noch nicht gemacht hast.
Ich war kein Stripper. Also ich habe nicht
gestrippt. Zumindest nicht gewerblich. Aber
nein,
bestimmt mal.
Ja.
Bestimmt mal nach Feierabend.
Ja,
aber ansonsten, okay, ne, du standst an der Tür, du standst hinter der Bar.
Ja.
Du hast auch 2 Frauen dein Eigen nennen dürfen.
Ja, Eigen hört sich jetzt doof an. Aber
das
ich hab
mit einem Zuhälter verbindet man das ja.
Ja, aber, ja, das ist aber eine falsche Sichtweise tatsächlich. Also ja,
Frauen, dann holen uns mal ab. Wir sind hier erzkonservative Nordfriesen,
ja,
die das nicht kennen.
Ja, Zuhälterei tatsächlich. Erstmal ist Zuhälterei nicht verboten. Das ist immer so der ganz große Punkt.
Lass uns mal mit den Basics anfangen. Was ist Zuhälterei?
Der Zuhälter ist eigentlich derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass es seiner Frau, meistens ist es nur eine, oft auch die eigene Lebenspartnerin, die dann irgendwie anschaffen geht, dass die einen vernünftigen Job hat, ein vernünftiges Umfeld hat und einen sicheren Job hat oder einen sicheren Platz, wo sie arbeiten kann.
Und das ist ja für, ne, für den normalen, ist ein doofes Wort, für einen Menschen, der damit keine Berührungspunkte hat, ja schon mal widersprüchlich.
Ja.
Meine Frau schafft an.
Ja.
Und ich sorge dafür, dass sie genug anschafft und dass es ihr gut dabei geht.
Genau.
Das ist ja an sich schon widersprüchlich, oder?
Ja, ist es auch. Der Job des Zuhälters, meiner Meinung nach, ist auch heute gar nicht mehr so präsent. Die meisten Frauen auf St. Pauli arbeiten selbstbestimmt. Du kannst dich als Hure auf St. Pauli, du kannst dich in jedem Bordell selbst einmieten, du brauchst keinen Zuhälter mehr. Du hast immer den Schutz des Hauses, dort gibt es Wirtschafter, also Menschen wie mich, die nach Recht und Ordnung schauen. Das heißt, wenn irgendwas auf dem Zimmer ist, dann hat jedes Zimmer von einer Hure hat einen Notfallknopf, dann geht unten in der Bar eine kleine Lampe an, Zimmer 17 oben, Theater, dann laufe ich da hoch, kläre das mit dem Freier, warum er da jetzt gerade übergriffig ist und dann ist gut. Es gibt kaum noch Zuhälterei.
Und die klassische Zuhälterei war, nicht auf dich bezogen, wahrscheinlich eher ein Mann, häufig Männer, haben eine Schar an Damen, die für ihn Geld verdienen.
Genau. Und die haben das tatsächlich auch freiwillig gemacht. Das beste Beispiel ist immer der schöne Klaus. In den 80er Jahren gab es Klaus Barkowski auf St. Pauli.
Gerade auch große Amazon-Dokumentation, wo du auch
genau,
dabei warst.
Toller Typ. Jetzt muss man über Zuhälter, die muss man nicht irgendwo in den Himmel loben, wie auch immer. Auch die haben alle irgendwo ihre Probleme. Klaus Barkowski, aber wird ja auch ein lieber Freund von mir. Und auch meine Ex-Frau, mit der ich ja die drei Kinder habe, auch die kannte Klaus Barkowski sehr, sehr gut.
Du, es gibt ja auch die Privatperson und die Geschäftsperson.
Genau.
Und das haben wir auch hier oben. Dann gibt es den lieben Privatmann, den Familienvater und den knallharten Geschäftsmann.
Genau.
Und in der Zuhälterei, in der Prostitution, hat man zumindest das Gefühl, von unserer Seite wird ja nicht sonderlich Wert gelegt auf Menschenrechte, oder?
Doch, mittlerweile also schon.
Der Begriff Zuhälter ist ja so negativ belastet.
Ja.
Und du sprichst jetzt davon, die darf man nicht zu hoch loben. Das hatte ich auch nicht vor.
Nein. Ich finde, Zuhälterei tatsächlich war eigentlich noch nie irgendwas, was wirklich gut ist. Aber damals ging es eben nicht anders. Du musstest, wenn du auf St. Pauli als Frau arbeiten wolltest, brauchtest du einen Zuhälter. Du konntest nicht auf der Straße stehen oder in einem Bordell arbeiten ohne Zuhälter.
Okay, und das heute, hat sich jetzt verändert.
Heute ist das alles wirklich sehr, sehr korrekt, sehr offen auch. Und es gibt auch Huren, die das auch wirklich offen kommunizieren, wie hier gearbeitet wird auf St. Pauli. Und das finde ich gut. Dass dieser ganze Trend von diesen Zuhältereien, wie eben Klaus Barkowski, der hatte 10, 15 Frauen gleichzeitig damals in der Spitze. Und stellt euch vor, jede Frau bringt dir jeden Morgen 1.000 D-Mark nach Hause. Es gab eben damals Zeiten, wo Zuhälter wirklich 10.000, 15.000 D-Mark in der Nacht verdient haben. Das ist alles lange vorbei. Es gibt auch kaum, oder meiner Meinung nach gibt es gar keinen Zuhälter mehr, der mehr als 5 Frauen auf St. Pauli hat. Das ist zum Glück alles so ein bisschen solider geworden, kann man nicht anders sagen.
Also die Frauen sind selbstbestimmter, so grundsätzlich unterwegs.
Ja.
Was ja voraussetzt, die wollen es selber. Nicht pauschal. Es gibt ja auch andere Fälle, klar, aber viele Frauen, die auf St. Pauli arbeiten, wollen es selber. Die wollen sich selber prostituieren.
Ich würde fast sagen 99%. Die ganzen Bordelle auf St. Pauli, wie gesagt, ich habe 2 Jahre in einem Bordell gearbeitet und ich weiß, wie oft ein Bordell geprüft wird oder kontrolliert wird im Monat, unangemeldet. Sei es vom Gesundheitsamt, sei es vom Zoll, Finanzamt, alle kommen dort rein und gucken, ob die Frauen sich ausweisen können, ob die Frauen in einem guten körperlichen Zustand sind oder auch im psychischen Zustand, ob die irgendwie mit Drogen oder irgendwas auch immer ruhig gestellt werden. Das wird alles mehrmals im Monat kontrolliert. Die offiziellen Bordelle auf St. Pauli, würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen, dort gibt es keine Zwangsprostitution. Heißt nicht, dass nicht in irgendeinem Kellerloch, in irgendeinem Apartment irgendwas schiefläuft. Das will ich damit nicht pauschal irgendwie abstreiten. Aber auf St. Pauli, ob es in der Herbertstraße ist oder die ganzen Laufhäuser, Geizclub, wie auch immer das alles heißt, dort bin ich mir zu 100% sicher, dass dort niemand gezwungen wird. Geht heute auch nicht mehr. Die Frauen schlafen nicht auf dem Baum, Entschuldigung. Auch das hat sich weiterentwickelt. Die Frauen lassen sich nicht mehr so leicht von irgendeinem hübschen Kerl irgendeine Geschichte erzählen. Nein.
Du hast den Begriff Hure jetzt ein paar Mal verwendet.
Ja.
Das ist ja auch für einen Unwissenden, klingt es abwertend. Ist es aber nicht?
Nein. Die Hure ist tatsächlich, es ist eine Berufsbezeichnung. Hure, Prostituierte, das ist völlig okay. Das Wort mit N-U-T-T-E, das ist das Schimpfwort. Wie im Grunde alle anderen Wörter mit N auch. Wir kennen die anderen Wörter mit N.
Oh ja, pauschal, ja.
Nachbar.
Kenne ich. Nachbar. Kann man sie nicht aussuchen.
Genau.
Okay, da haben wir schon wieder was gelernt.
Ja, genau. Also Hure, Berufsbezeichnung. Prostituierte, Berufsbezeichnung. Das Wort mit N, Schimpfwort.
Du hast ja in diesem Podcast, wo ich diese Information auch her habe, dass du Zuhälter von 2 Huren warst, ja auch, so wie du es beschreibst, auch was Gutes getan. Denn du sagst, wären die nicht zu mir gekommen, wären sie möglicherweise bei einem anderen Menschen gelandet.
Genau. Man muss auch sagen, das waren keine typischen Huren. Das waren 2 Mädchen, die haben auf St. Pauli in einer Fastfood-Kette gearbeitet und hatten einfach keine Lust mehr, irgendwie Burger nachts zu verkaufen.
Okay, aber man kann ja auch nicht in die Köpfe von anderen Menschen reingucken. Aber die kommen vom Burger-Grill und sagen, Mensch Olli, weil sie dich auch kennen, ne? Du stehst da die Nacht über, Mensch, ich würde jetzt gern mal noch ein bisschen mehr Geld verdienen.
Genau.
Da gibt es doch andere Möglichkeiten, als sich und seinen Körper wildfremden Menschen zu verkaufen.
Ja, aber es gibt aber auch viele, die da richtig Spaß dran haben. Klar, es gibt immer eine Möglichkeit. Ich kann auch auf dem Erdbeerfeld Erdbeeren pflücken, das ist gar keine Frage. Die Frage ist immer, was kann ich und was kann ich gut und womit verdiene ich innerhalb kürzester Zeit, wenn es auch um ein Studium geht, was ich finanzieren muss, wo kann ich wirklich gutes Geld nebenbei verdienen?
Und es ist ja wirklich gutes Geld.
Wenn man das kann.
Immer sicher. Ja. Wir hatten, und da haben wir uns kennengelernt, eine Führung über den Kiez. Und da wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Du bietest ja auch Führungen an, keine klassischen, sondern andere. Und wir hatten dann auch eine Führung. Du meinst, das war im Rahmen eines Junggesellenabschiedes. Und der Junggeselle war es nicht, über den wir jetzt sprechen, das schon mal davor.
Genau.
Du sagst, Leute, wenn ihr was machen wollt, dann nicht hier, sondern woanders.
Genau.
Wir wollen ja keine Namen nennen.
Genau.
Und der eine Kerl, der hat da nicht so drauf gehört. Der war dann gedanklich ganz woanders, als er die Damen da am Schaufenster gesehen hat.
Ja.
Kam 20 Minuten später der Gruppe wieder hinterher. 800 Euro weniger in der Tasche.
Ja.
Das meintest du vorher. Lass es. Die ziehen dich ab.
Ja, was heißt abziehen? Abziehen würde ich das gar nicht nennen. Das Problem ist bei uns Männern, wenn das Blut nicht mehr im Kopf ist, wir denken halt nicht mehr rationell. So, und diese, was auch immer das für ein Betrag war, das hat er ja gern ausgegeben, weil sonst hätte er es ja nicht gemacht.
Die sind gemeinsam zum Geldautomaten gegangen und haben die Summe nachher ausgezahlt.
Genau.
Davor, da weiß ich nicht mehr genau.
Genau. Insofern ist er ja nicht abgezogen worden, weil man spricht ja vorher über eine Dienstleistung.
Gezogen,
so, genau.
Richtig,
Und insofern muss ich wirklich sagen, jedermann hat selbst Schuld, der einmal mit einer Kreditkarte nach St. Pauli geht. Meiner Meinung nach tatsächlich nur mit Bargeld, gerade wenn ich irgendwie mehr vorhabe, was die Frau vielleicht zu Hause nicht wissen sollte, dann bitte nur mit Bargeld. Es sieht auch blöd aus, wenn auf der Kreditkartenabrechnung irgendwann steht, 23.55 Uhr, Geldautomat St. Pauli, keine Ahnung was.
Wer ist denn der durchschnittliche Besucher eines, nicht auf dem Kiez, da ist die komplette Bandbreite, oder spiegelt sich das dann auch von Menschen, von Freiern?
Gibt es nicht. Es gibt keinen typischen Freier. Ich habe wirklich von Handwerkern, ich habe auch von Leuten, die wirklich auf der Straße leben, die sich wirklich auch mal das Geld zusammensparen, weil auch die haben Bedürfnisse.
Sicher.
Wir haben alle irgendwelche Bedürfnisse, was körperliche Nähe angeht. Es gibt den Manager, es gibt den Musiker, es gibt den ganz normalen Familienvater, der zu Hause eventuell irgendwas nicht bekommt, was er bei einer Hure bekommt. Es gibt aber auch denjenigen, der gar keinen Sex mit der Hure haben möchte. Der kommt einmal im Monat, und das hatte ich bei mir im Bordell, der kommt einmal im Monat, lässt sich komplett nackt ausziehen, bekommt ein Hundehalsband um den Hals und wird einmal nackt durch die Bar geführt als Hund und darf dann irgendwo in der Ecke Pipi machen. Auch so etwas gibt es. Es gibt nicht das Typische.
Man hört ja von solchen Geschichten und denkt sich, nein, gibt es nicht. Doch, gibt es.
Ja.
Und es gibt, ich fürchte, es gibt alles, was man sich teilweise auch gar nicht vorstellen kann.
Ja.
Und vieles davon hast du schon miterlebt.
Einiges, ja. Also, ja.
Und was macht das mit dir als Person? Macht dich das toleranter anderen gegenüber und du sagst jedem das Seine?
Definitiv.
Solange andere nicht drunter leiden.
Definitiv. Das ist auch der Grund, warum ich so gern auf St. Pauli lebe. St. Pauli ist für mich einer der tolerantesten und buntesten Stadtteile von Hamburg, wenn nicht sogar von ganz Deutschland. Du kannst auf St. Pauli, wenn ich jetzt dort mit einem Latexkostüm rumlaufen würde, mach dir keine Hoffnung, ich mach das nicht. Nein, wenn ich da mit so einem Latexkostüm mit Pferdemaske rumlaufen würde, die würden mich nicht anders wahrnehmen, als wenn ich da so rumlaufe wie jetzt. Es ist zum Glück völlig normal. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem Anfeindungen gibt. Ich mache ja auch diese Kids-Touren. Mhm. Ist auch kein Geheimnis. Ich laufe für Olivia Jones und da gibt es viele Drag-Queens, die mit Perücken und sowas rumlaufen. Auch die werden immer noch angefeindet. Es gibt immer noch homophobe Übergriffe, auch auf St. Pauli, aber immer von Touristen.
Tatsächlich. Da fragt man sich natürlich, was wollt ihr denn da?
Genau.
Ihr wisst doch, was euch da begegnet.
Richtig.
Und auf was ihr euch einlasst.
Richtig, richtig. Also ich kann es generell nicht nachvollziehen, gerade was Sexualität angeht. Mir ist es doch völlig egal, wer mit wem wo was macht oder mit wie vielen Leuten er das gleichzeitig macht. Für mich ist immer wichtig, die sollen Tiere, Kinder und so außen vor lassen und dann sollen doch erwachsene Menschen im Schlafzimmer oder in einem Fetischraum oder was auch immer machen, was sie wollen. Einfach mal über den Tellerrand hinausschauen, ein bisschen offener sein und ja, das bringt schon St. Pauli, bringt dann da schon weiter, ja.
So bist du ja nicht aufgewachsen. Du bist in behüteten Verhältnissen aufgewachsen. Ja. Deine Mutti war Friseurin, dein Papa LKW-Fahrer und du warst Fitnesstrainer.
Ja, so. mit 14 schon.
So
ja,
mit 14
mit 15 glaube ich.
Und dann ging es für dich irgendwie auf den Kiez.
Ja.
Und dort bist du ja auch ganz lange geblieben.
Ja.
Warum? Was hat dich denn schon von Beginn an daran fasziniert?
Es ist, früher war die 80er Jahre, jetzt kann man ja mal sagen, früher war irgendwie alles besser oder es war zumindest anders. Wir haben damals viel Sport gemacht, ich habe Karate gemacht, ich habe geboxt, ich habe viel Gewichte gestemmt. Und wir haben wirklich auch in dieser Truppe ganz schnell irgendwo auf St. Pauli haben wir irgendwie reingepasst. Weil dieses ganze Aussehen mit damals noch Fukuhila, also ich hatte noch Haare, man glaubt es nicht, ich hatte Haare, so mit Schnauzer, Goldkettchen und goldene Ray-Ban und sowas alles. Und dann hat man irgendwie da reingepasst. Heute unvorstellbar.
Ja, das ist so ein Bild, was man so im Fernsehen aus Serien kennt, das ist genau. Heute nicht mehr so.
Nein,
also das Bild, das sagst du ja auch, es hat sich verändert auf dem Kiez, es ist nicht mehr so wie früher. Hat es sich denn verschlechtert oder verbessert? Dinge verändern sich mit der Zeit,
genau.
Klar, das ist auch richtig so, aber das Bild auf dem Kiez ist ein anderes als in den 80ern.
Genau, das finde ich tatsächlich auch gut, dass es so ist, auch wenn ich sage, dass mir diese ganzen Piepshows und Table-Dance-Geschichten, dass mir das fehlt, weil St. Pauli war immer ein Rotlichtviertel. Mittlerweile ist das Rotlicht aber von einem Bereich abgelöst worden, was eben Kunst, Kultur, Musicals, Theater und sowas angeht, wo ich jetzt in einem Alter bin, wo ich sage, das finde ich fast geiler als diese ollen Piepshows. Ich würde heute nicht mehr in eine Piepshow gehen und dort irgendwie einen Euro reinschmeißen, dass so eine Luke hochgeht und ich mir dort eine Frau angucken kann.
Ja gut, das machst du auch seit 40 Jahren. Natürlich, da ist der Reiz irgendwann weg.
Das hast du jetzt nett gesagt. Ja, wenn ich das seit 40 Jahren machen würde, ja. Wären einige Markstücke da durchgegangen.
Was ich sehr, sehr beeindruckend fand, Olli. Erstens, wie du uns über den Kiez geführt hast. Das machst du seit wann?
Noch gar nicht so lange. Ich glaube, knapp vier Jahren mache ich das jetzt. Und auch da bin ich zugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Auch das wollte ich.
Na gut, aber der Kiez ist dein Zuhause.
Genau.
Ne, den kennst du wie deine linke Westentasche. Ja. Du kennst Abkürzungen, du kennst Kneipen, du kennst Etablissements, du kennst Menschen, die andere nicht kennen.
Das stimmt.
Und was ich ganz besonders fand, es kennen Menschen dich.
Ja.
Egal wo wir waren, die sind auf dich zugekommen, als ob es deine besten Kollegen wären.
Ja.
Hey Olli, Mensch Olli, was kann ich für dich tun? Warte mal Olli, ich bring dir mal schnell ein Getränk, kann ich dir was Gutes tun?
Ja.
Beeindruckend.
Ja, weiß ich gar nicht, ob es beeindruckend ist. Ich glaube, es ist einfach das Ergebnis von jahrelang respektvollen Umgang miteinander. Das heißt, ich kann tatsächlich in jeden Laden rein und das nach so vielen Jahren jetzt auf St. Pauli, ist das auch nicht normal. Ich kenne genug Leute, die Hausverbote ausgesprochen bekommen haben, dass sie in irgendwelche Rotlichtgeschichten nicht rein dürfen. Ich komme mit allen Gruppierungen auf St. Pauli zurecht. Sei es die Obdachlosen, sei es die Rocker, ich komme mit allen zurecht.
Das meine ich. Da waren Angestellte, Bedienstete, Security-Leute, Wildfremde auf der Straße. Alle haben dich gleich behandelt.
Ja.
Und ich finde gerade, denke ich zumindest, in einer Welt wie auf St. Pauli, ist das doch nicht selbstverständlich, oder?
Das stimmt.
Es ist doch viel, viel Geld im Umlauf, viel, viel Gehabe, viel Alkohol.
Genau.
Viel Gewalt, viel Kriminalität.
Drogen darf man tatsächlich nicht unterschätzen.
Und da sich so einen Ruf erarbeitet zu haben, das ist doch gewaltig.
Ja, ich glaube, es war ein Zufall. Es ist einfach so, wie ich bin, kommt es eben auf St. Pauli auch an, weil ich bin halt mit alten Werten noch groß geworden. Oder ich bin jetzt auch in einem Alter, wo viele, die ich jetzt auf St. Pauli feiern sehe, diese 16-, 17-Jährigen, die haben diese Werte nicht. Es gibt diesen Respekt nicht. Früher wurde mir, wenn mir ein Türsteher gesagt hat, ich komme ja nicht rein, dann habe ich das akzeptiert. Und auch das gab es damals, logisch. Heute gibt es dieses nicht. Dass ein Nein akzeptiert wird, findet man ganz, ganz selten. Und das finde ich schade.
Ist es ein kulturelles oder gesellschaftliches
beides.
Problem?
Beides. Ich glaube, beides. Das zieht ganz, ist ganz dicht beieinander. Auch das Gesellschaftliche. Ich möchte etwas, ich nehme es mir, ich will es. Das ist genau das Problem, was auch viele Frauen haben, wenn sie einem Mann sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter und der Mann dieses Nein nicht akzeptiert. Das ist nichts anderes als das, was wir auf St. Pauli immer wieder feststellen, wenn ein Türsteher sagt, pass mal auf, heute nicht, du hast zu viel getrunken oder mit deinen komplett zerfledderten Hosen kommst du hier nicht rein, weil wir haben ja einfach gerade eine schöne Veranstaltung. Diese Akzeptanz oder dieser Respekt ist einfach nicht mehr da und das ist schade.
Und das hat sich in den letzten Jahren verändert.
Ja, leider, leider.
Du warst ja auch lange an der Tür.
Ja.
Du warst Türsteher, ganz klassischer.
Ja.
Hast gesagt, nein, du kommst hier nicht rein oder du musstest auch mal Leute rausziehen.
Ja.
Und das stelle ich mir gerade auf dem Kiez als ziemlich gefährlich vor.
Ja.
Weil da hast du, wie gesagt, mit allen Menschen zu tun, aber auch mit allen Gruppierungen.
Genau.
Und auch mit Menschen, die möglicherweise Dreck am Stecken haben.
Definitiv. da zählt tatsächlich Bauchgefühl. Du kannst innerhalb von Sekundenbruchteilen irgendwie für dich, musst du für dich entscheiden, passt oder passt nicht. Und ich habe wirklich Situationen auf St. Pauli gehabt, sei es mit einer Machete, sei es mit einer AIDS-Spritze aufgezogen vorm Laden und ihr werdet alle sterben, ich habe AIDS. Auch sowas habe ich erlebt. Klar, das gehört mit dazu. Aber dieses Fingerspitzengefühl zu sagen, pass mal auf, Kollege, jetzt ist hier Feierabend, das gehört eben.
Wir können ja alle glücklich sein, dass du hier sowieso sitzt, weil es gab ja auch Situationen an der Tür, die kritisch waren.
Ja.
Und nach einer Situation mit vier russischen Besuchern dieses Etablissements hast du für dich gesagt, so, das war's.
Genau.
Das war knapp genug, das hätte richtig ins Auge gehen können für dich oder auch für die.
Genau.
Es hätten Menschen sterben können.
Richtig.
Aber dann sagst du ja nicht, okay, das war's jetzt für mich auf dem Kiez. Ich habe mein Glück lang genug aufs Spiel gesetzt.
Genau.
Nee, ich gehe einfach ein bisschen tiefer rein noch, ich gehe jetzt hinter die Bar. Andere würden ja sagen, so, okay, jetzt mache ich was anderes.
Ja.
Du hast gesagt, nee, ich gehe, das es fasziniert mich irgendwie weiterhin. Ja. Ich möchte mich noch mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wie, warum?
Also St. Pauli an sich, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten zu St. Pauli. Entweder man hasst es oder man liebt es. So, und ich
gehöre, dir sitzt einer gegenüber, der geht konservativer, CDU-wählender Husumer.
Ja,
so,
ja.
Der ist auf dem Kiez überfordert.
Ja, weil du es nicht gewohnt bist. Du bist es nicht gewohnt.
Und ich bin froh, wenn ich wieder weg bin.
Richtig, ja, ja. Und ich bin froh, wenn ich jetzt heute Abend wieder nach Hause komme. manchmal denke ich auch gerade nach dem Urlaub, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme und ich komme aus Ecken der Welt wieder, wo es wirklich noch viel, viel ärmer ist als auf St. Pauli, wo ich sage, oh, uns geht es hier allen gut. Dann komme ich aber auch aus Ländern zurück, wo ich sage, mein Gott, wie tief kann St. Pauli noch sinken? Warum ist das hier jeden Morgen so, wie es aussieht? So.
Und trotzdem bleibst du da.
Ja, definitiv.
Und du hast dich da ja auch jetzt beruflich nochmal gebunden und möchtest noch mehr machen.
Genau.
Aber es ist ja nicht so, dass du nur beruflich dort bist, auch privat. Du hast ja gesagt, du lebst über am Spielbudenplatz.
Ja.
Du hast mit diesem Anblick, mit diesen Menschen, Tag ein, Tag aus, morgens, mittags, abends, nachts zu tun.
Ja.
Du bist ja, auch du wirst nicht jünger.
Nein, das stimmt.
Was ist in 10 Jahren mit dir?
In 10 Jahren weiß ich nicht, ob ich noch die 4 Etagen hochkomme zu meiner Wohnung. Das ist das größte Problem. Es gibt keine Wohnung auf St. Pauli mit Fahrstuhl. Falls jemand zuhört, ich suche eine Wohnung mit Fahrstuhl auf St. Pauli. Ich habe einen großen, dicken Hund, also wirklich so einen 40-Kilo-Hund, der mittlerweile 7 Jahre alt ist und der kann irgendwann die Treppen nicht mehr steigen. Also ich mache mir weniger Gedanken um mich.
Also in 3 Jahren hat er mehr Herausforderungen, die Treppe hochzukommen als du,
richtig,
wenn alles gut läuft.
Genau, richtig, richtig.
Aber was ist dann? Also möchtest du alt werden auf St. Pauli?
Ja, ob es direkt auf der Reeperbahn ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie 2 Reihen weiter Richtung Hafen zu ziehen.
Ja.
Dass ich so einen kleinen Balkon habe, aufs Wasser schauen kann und irgendwann das Tröten der Queen Mary irgendwie oder irgend so ein Quatsch. Das könnte ich mir vorstellen. Ob es direkt Reeperbahn die nächsten 10 Jahre ist, weiß ich nicht.
Was hat dich denn am meisten in deinem Leben geprägt, dass du jetzt hier sitzt bzw. stehst, wo du jetzt bist? Gibt es da Momente, wo du sagst, okay, wären die nicht gewesen, würde es nicht so kommen, wie es jetzt ist?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben ja, jeder hat ja dieses große Puzzle, was man Leben nennt. Hätte ich meine 3 Kinder nicht, wäre ich heute nicht hier, wäre ich heute nicht Opa, hätte ich auch wahrscheinlich diese ganzen Türgeschichten, hätte ich das alles nicht so überstanden, weil dann wäre ich vielleicht auch anders damit umgegangen, wäre vielleicht noch risikobereiter gewesen und. Dass ich heute hier bin, tatsächlich ist, glaube ich, durch die Insolvenz meiner Solarfirma. Und das ist gut. Im Nachhinein muss ich wirklich sagen, wäre die so weitergegangen, die letzten 15 Jahre, würde ich wahrscheinlich heute hier nicht so gesund sitzen. Mit Burnout, mit irgendwelchen psychischen Krankheiten. Vielleicht wird es mir finanziell wahrscheinlich besser gehen, also ganz bestimmt. Aber als Mensch wäre ich, glaube ich, nicht so glücklich.
Bestes Beispiel, schließt sich eine Tür, öffnet sich irgendwo eine andere.
Immer.
Und auf dem Kiez sowieso.
Ja.
Eine für dich auf jeden Fall. Ich möchte da noch einmal drauf eingehen. Du sagtest ja, deine Kinder, die Geburt deiner Kinder natürlich bewegen und so weiter. Und hätte diese Geburt nicht stattgefunden, wärst du jetzt nicht hier.
Ja.
Das ist für mich natürlich auch ein bisschen widersprüchlich. Okay, der Olli hat 3 Mädels und ist auf dem Kiez.
Das ist ja erstmal nicht widersprüchlich. Zwei von meinen Mädchen haben ja auch auf St. Pauli gearbeitet oder arbeiten immer noch auf St. Pauli.
Einmal klarifizieren als was?
Als Barfrau,
Barfrau,
Tischlerin, nicht im Rotlicht,
genau,
also nicht im Milieu, also auch nicht als Tänzerin, wobei ich tatsächlich auch ein ganz normales, eine ganz normale Einstellung dazu habe. Würde jetzt eine von meinen Töchtern sagen, du Olli, Papa, ich tanze jetzt in einem Striptease-Laden. Ich hätte da nicht so das Problem mit, weil das ihre freie Entscheidung ist. Und ja, die könnten das.
Und wie sind deine Töchter damit aufgewachsen? Oder mit dem Gewissen, hey, Papa, er macht Sachen auf dem Kiez, von denen er zu Hause nicht viel erzählt.
Das war ja damals, als die Kinder klein waren, hatte ich ja nichts mit St. Pauli zu tun. Ich hatte ja meine Zeit hier in Schwabstedt und das war Friede, Freude, Eierkuchen. So, das muss man ja sagen. Das, was vor meiner Ehe war und den Kindern, davon hatten die ja als kleine Kinder nichts
mitbekommen. Also die wilde, ganz wilde Zeit war vor der Geburt. Ja. Und als sie wiederum älter war.
Genau, richtig. Wobei die Zeit jetzt tatsächlich wilder war als das, was ich vorher gemacht habe. Da war ich relativ harmlos eigentlich. Ja.
Das ist ja auch Thema Harmlosigkeit und Brutalität. Ist ja auch so ein... Ich finde, du bist ein Mann, und das habe ich dir auch schon ein paar Mal in der Sprachnachricht erzählt, als ich dich kennengelernt habe, mit großer Ehrfurcht schrieb ich dir, Marius, liebe Grüße, er sagt, du, mit dem darfst du jetzt nicht verscherzen. Auch sicherlich zu Recht. So, wenn du dich daneben benimmst auf dem Kiez, bekommst du es zu hören von dir oder zu spüren.
Immer erst eine Ansage, tatsächlich.
Erst eine Ansage, ja. So. Ja. Und dann nach deiner ersten Nachricht oder spätestens nach deiner zweiten Sprachnachricht, ja, Dachte ich, wow, was ein sympathischer, zuvorkommender, lieber Kerl. Aber du hast ja trotzdem eine harte Schale, oder?
Ja, das geht auch nicht anders. Das geht auch nicht anders. Gerade wenn du auf St. Pauli Türsteher bist oder auch im Milieu gearbeitet hast, da kannst du nicht jeden Abend das Teelicht anzünden und sagen, oh, ich trinke jetzt hier noch meinen Tee und das war's. Nein, da geht's dann wirklich auch schon mal härter zur Sache. Es geht ja immer um Belange und Bedürfnisse, sag ich mal.
Dann nimm uns doch mal mit in diese Ambivalenz als ruhiges Gemüt, ja, und dann auch als jemand, der auch mal wirklich zuhauen kann, wenn es sein muss.
Ja, bestes Beispiel, ob man das jetzt bestes Beispiel nennen darf, weiß ich nicht. Ich habe einen sehr guten Freund, wirklich schön, einen sehr guten Freund. Den habe ich auf St. Pauli in einer belebten Bar, habe ich dem die Lippen und die Nase blutig geschlagen, obwohl es ein Freund von mir war, weil er sich scheiße benommen hat. So, und also ich habe ihm das gesagt, dass es so nicht funktioniert. Und er wusste, als er zu mir kam, den Abend mit seiner Frau, dass das für ihn nicht gut sein wird. Und ich habe alle, die waren wirklich mit vier Leuten da, ich habe alle ganz herzlich begrüßt. Und bei ihm habe ich, anstatt ihm Hallo zu sagen, habe ich ihm direkt ins Gesicht geschlagen. Einem Freund. Und das ist nicht einfach, aber man muss es dann machen.
So, und das war auch meine Befürchtung heute, als ich mich,
nein,
als ich mich erneut verspätet hatte, dachte ich so.
Nein,
nicht, aber das, du bist ein Mann der Prinzipien.
Ja.
So, und natürlich herrscht ein anderer Umgangston und ein anderer Umgang an der Tür auf St. Pauli als woanders, natürlich.
Es ist zumindest etwas deutlicher, ja, man kann einfach sagen, pass mal auf, verpiss dich. Das, was ich in einem normalen Umfeld, sei es irgendwo in Hamburg-Eppendorf oder vielleicht auch hier in Nordfriesland, kann ich so nicht argumentieren. Das muss ich ausdiskutieren und wieso, weshalb, warum. Auf St. Pauli ist es einfach so, pass mal auf, Kollege, das passt nicht, verpiss dich. So, das verstehen auch die meisten.
Und die es nicht verstehen, die spüren es?
Nach der dritten, vierten oder fünften Ansage dann schon. So viele Möglichkeiten hat jeder, ja, tatsächlich.
Außer an dem Abend dein Kumpel.
Genau, aber der hat vorher auch Mist gebaut und das wusste er.
Und ihr seid jetzt aber weiterhin befreundet,
Wir sind immer noch beste Freunde, auch den Abend. Wir haben nachher noch weiter getrunken. Er hatte Probleme beim Trinken, weil die Lippe tatsächlich komplett aufgeplatzt war. Aber wir haben uns, danach war alles okay. Er hat sich das eine Ding gefangen und danach war alles ausgesprochen. Und ich bin heute mit ihm immer noch und auch mit seiner Frau unheimlich gut befreundet, ja.
Sehr schön. Wer dich mal erleben möchte,
ja,
auf dem Kiez, kann das natürlich in deiner Funktion als Herbergsvater, aber vor allem natürlich auch als jemand, der diese Führungen anbietet.
Genau.
Der für unter anderem Olivia Jones über den Kiez geht und Führung anbietet.
Genau. Tatsächlich nur für Olivia Jones. Da bin ich komplett safe in diesem kleinen bunten Nest, was Olivia Jones und ihre Familie angeht. Das heißt, unter kultkiez-touren.de kann man meine Tour buchen. Es gibt auch eine Geheimtipp-Tour, die dann tatsächlich kostenfrei ist, wo ich nur über die Wohnsituation auf St. Pauli spreche. Das heißt, das muss man nicht mal bezahlen.
Ja.
Da kann man hinterher eine Spende dann für meine Stiftung irgendwie raushauen. Aber die findet jeden ersten Sonntag im Monat auf St. Pauli statt. Und dann laufe ich anderthalb Stunden kostenfrei für die Leute rum.
ich kann es euch nur ans Herz legen. Wie gesagt, im Rahmen eines Junggesellenabschiedes waren wir bei dir und das war einfach toll. Ja. Du hast uns 20 Uhr, glaube ich, abgeholt, eingesammelt und wirklich super respektvoll behandelt.
Ja.
Und alle anderen auch und uns Einblicke gewährt, die wir so nicht kannten. Ne? Wir sind steife Menschen vom Dorf und hast uns eine Welt eingeführt, die für uns alle Neuland ist.
Und es war ein sehr lustiger Abend. Ich habe noch so ein paar Fotos im Kopf tatsächlich. Ja, das hat Spaß gemacht.
Unbedingt. Und das kann ich auch nur sagen. Mach das mal. Vor allem mit Olli. Ich kann für andere nicht sprechen, aber bei dir weiß ich, da seid ihr in guten Händen und ihr erlebt was und erfahrt was und vor allem fühlt euch permanent gut aufgehoben.
Ja, das hoffe ich doch.
Und ich hoffe, auch du hast dich hier drin bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland gut aufgehoben gefühlt. Und Olli, meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Denn ich wollte schon immer mal, und das seit einem guten Jahr jetzt schon, mit dir eine Tasse Tee trinken. Einmal habe ich abgesagt wegen der Moderation. Das zweite Mal wegen der schwersten Männergrippe. Und heute haben wir es endlich geschafft. Vielen, vielen Dank dafür. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Tatsächlich, einige davon tatsächlich leider schon verstorben. Margaret Rutherford, für mich eine der geilsten Schauspielerinnen überhaupt. Die hätte ich wirklich kennengelernt. Quatsch, aber die ist nicht mehr da. Tatsächlich. Ich würde gern mal mit ein, zwei Leuten wirklich aus der Politik, die ganz weit oben sind, wirklich mal eine Stunde über normale Menschen reden. Ich glaube, das nehmen die gar nicht wahr. Also ich wünsche mir tatsächlich einen Bundeskanzler, einen Bundespräsidenten. Da würde ich gern mal drüber reden. Ich bin auch schon mittlerweile auch auf St. Pauli mit der Politik so ein bisschen vernetzt. Das ist aber alles Regionalebene. Ich würde gern einfach mal den da ganz oben mal mein St. Pauli zeigen. Und das würde, glaube ich, schon einigen so ein bisschen die Augen öffnen. Was eben auch Armut, was Wohnungssituationen angeht und was eben auch wirklich Obdachlosigkeit angeht.
Ja. Politiker haben auch nur eine begrenzte Zeit am Tag.
Ja.
Die haben so viele verschiedene Themen, wo sie das überall kein Experte sind.
Genau.
Also ich will die gar nicht groß verteidigen gerade, aber hast du Verständnis für das mögliche Versagen auch der Politik?
Definitiv, definitiv. Ich könnte es auch nicht besser machen. Also das will ich damit ganz sagen. Und ich weiß auch, dass diese ganzen Parteien da im Osten, die werden das auch nicht besser machen. So. Nee. Da sind wir uns hoffentlich alle einig, dass das nicht die Lösung ist. Ich möchte nur mal, dass die aus ihrem Wattebäuschen mal rausgucken und einfach mal wirklich das richtige, das harte Leben sehen, wie es auf der Straße, wie es auf St. Pauli, wie es in St. Georg, was auch die ganze Migrationsgeschichte angeht, wie Leute wirklich auf der Straße untereinander, miteinander umgehen, die eben kein Deutsch sprechen. Und das ist die große Gefahr, glaube ich, die wir wirklich irgendwie jetzt in den Griff kriegen müssen.
Und das ist auch nicht in der Landespolitik in Hamburg der Fall? Also hast du das Gefühl, auch die sehen das nicht? Wenn das ein Bundestagsabgeordneter nicht mitbekommt, habe ich einigermaßen Verständnis für. Auch nicht groß, weil die tun immer so, als ob die Welt in Ordnung wäre. Genau. Dass alles toll wäre, was hier passiert. Das ist längst nicht der Fall.
Nein.
Und wie ist es denn mit der Hamburger Landespolitik?
Die sehen das natürlich auch. Und gerade auch bei uns in der Mitte, das ist ja nun mal alles auch, du hast vorhin gesagt, was du willst, das sind natürlich jetzt bei uns in Hamburg genau die anderen. Da ist die SPD, die sieht natürlich auch, was wir für ein Problem haben. Aber auch die können nicht helfen, was Bereitstellung von weiterem Wohnraum und sowas ist. Funktioniert einfach nicht. Und das ist schade, dass man dort über diese Hebel auch nicht ansetzen kann.
Ja. Wie optimistisch abschließend bist du, dass du bei Ollis oder im Regenbogenhaus letztendlich, die Stiftung auch, dass du da wirklich noch Wohnraum findest und bekommst?
Tatsächlich, ich bin immer sehr positiv eingestellt gewesen und ich glaube auch, oder ich bin mir sicher, dass ich das hinbekomme. Die Stiftung gibt es jetzt seit April, das ist noch gar nicht so lange, was als Stiftung jetzt irgendwie läuft. Und ich habe jetzt so den ersten Großen, der da ein bisschen mit investiert, wo man sagt, okay, der hat das verstanden, dass es nicht nur irgendwelche Idioten sind, die bei mir wohnen. Ich gebe der Stiftung so noch ein Jahr, zwei Jahre, dann werde ich das nächste Haus haben. Also diesen Zeitraum, den muss man sich, glaube ich, geben, sonst wird man verrückt. Aber ich denke, dass wir, wenn wir uns in einem Jahr eventuell wiedersehen, dass ich dann vielleicht ein weiteres Haus, vielleicht sogar zwei habe. Das wäre schön.
Sehr schön. Ich drücke dir dafür die Daumen.
Dankeschön.
Ganz toll, dass du bei mir gewesen bist. Du setzt dich jetzt gleich auf deinen Bock, auf die Harley, fährst zurück auf den Kiez. Was machst du da als erstes?
Tatsächlich gehe ich ins Haus, schaue, ob da alles richtig ist, weil wir hatten Vor einer Woche ein Todesfall, ja, vor anderthalb Wochen ein Todesfall.
Zimmerfrei.
Zimmerfrei, genau. Und damit ist natürlich diese ganze Renovierung, die ganze Neueinrichtung des Zimmers, Auswahl der Leute oder des neuen Mieters, und das steht heute Abend noch an.
Und nach dem Feierabend?
Tatsächlich noch ein Gläschen Wein.
In deiner Bude?
Nein. Ich trinke zu Hause eigentlich ganz, ganz selten Alkohol. Also wenn überhaupt zum Essen ein Gläschen Wein, wie auch immer. Oder sind Freunde da? Ansonsten nein, ich trinke zu Hause nicht.
Und
nein.
Die Möglichkeiten gibt es ja auf dem Kiez. Egal zu welchem Tag, zu welcher Rund Jahreszeit,
um die Uhr.
Du hast permanent die Möglichkeit.
Das ist die große Gefahr, dass ich auch bei mir im Haus wohnen trockene Alkoholiker. So, und das mitten auf St. Pauli, ich habe da so einen Respekt vor. Auch bei mir im Haus, ich habe es vorhin gesagt, wird Alkohol getrunken. Und die sitzen bei uns, wir sind alle am Feiern und die trinken ihre Cola und oder ihr Wasser. Also ich habe da großen Respekt. Ich schaffe das nicht, bin ich ehrlich.
Wir wollen jetzt Mittagessen.
Ja,
wir wollen
ich
jetzt hoch
mich.
Zu Hans.
Vielen
Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tourist Tea Time Tour mit Olli Zeriatke. Vielen Dank.
Ganz lieben Dank. Schönen Tag.